Durch die kommende Stunde begleitet Sie Christine Hein-Moosbrugger. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Lebenshilfe. Wir sprechen heute über Grenzüberschreitungen, Grenzen setzen, Grenzen achten, damit Beziehungen gelingen können. Mit Sonja Theresa Hoffmann. Gerade in unserer fordernden und schnelllebigen Zeit laufen wir immer wieder in Gefahr, zu schnell und zu oft Ja zu sagen. Zu viele Projekte, zu viele Zusagen oder auch zu viele ehrenamtliche Dienste anzunehmen. Aber gehört nicht zum Ja-Sagen auch ein gesundes Nein-Sagen dazu? Gerade weil sich die Termine in unserem Kalender meist anhäufen, sollten wir lernen zu entschleunigen bzw. Grenzen zu setzen und uns selber, aber auch andere vor Grenzüberschreitungen zu schützen. Dies betrifft natürlich nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern unser ganzes Leben mit all den verschiedensten Facetten und Lebensphasen, angefangen von der Kindheit bis ins hohe Alter. Wie aber schaffen wir es, in unserer immer mehr fordernden Zeit Begegnung mit uns selbst und anderen besser zu leben? Sonja Theresa Hoffmann ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Seit Jahrzehnten arbeitet sie mit Menschen mit Behinderung und unterstützt sie mit therapeutischem Reiten. Frau Hoffmann ist Mitglied im Dritten Orden des Heiligen Franziskus und führt eine Privatpraxis. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann.
Ja, zum Ja-Sagen gehört auch das Nein-Sagen dazu. Wie gehen wir mit den Erwartungen anderer um? Wie kann ich meine Grenzen erkennen? Wie kommt es eigentlich dazu, dass man zum Ja-Sager wird und welche Ursachen können zugrunde liegen? Denn was kränkt, macht krank. Grenzüberschreitungen haben Auswirkungen. Woher bekomme ich die Kraft, um auch über Grenzen hinauszuwachsen, wenn es nötig ist, und wo gilt es, das rechte Maß zu halten? Diese spirituellen Impulse und Denkanstöße wird uns heute in der Lebenshilfe Frau Hoffmann geben. Jetzt zu Ihnen, Frau Hoffmann. Wie schwer fällt es denn Ihnen als Logotherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie mit eigener Praxis Nein zu sagen? Ertappen Sie sich immer wieder mal dabei, nicht genügend Nein gesagt zu haben? Oder ist man in Ihrem Beruf schon genügend eingeübt in dieser Sache?
Also ich bin ein Mensch, ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch, sicherlich in bestimmten Bereichen ausgebildet und speziell geschult. Und da ist es natürlich wichtig, Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Es ist ja in der Gesprächstherapie ganz häufig, dass Menschen kommen, die wirklich einen unheimlichen Rededrang haben, wirklich einen Redeschwall über einen, ja, wie so ein Tsunami einen quasi überrollen, die dann die Zeitgrenze bewusst oder unbewusst auch versuchen zu überschreiten. Und da muss man sehr achtsam sein, dass man sich selber dann im Gespräch nicht verliert, dass man sich selber wirklich abgrenzt und selber eben auch bei sich bleibt, sich auch nicht in so einen Emotionsbrei mit hineinziehen lässt, sondern wirklich versucht, sachlich zu bleiben, neutral zu bleiben, denn sonst kann man ja den Menschen auch nicht mehr hilfreich oder beratend zur Seite stehen, beziehungsweise diesen Wust versuchen, helfen zu sortieren.
Mhm. Grenzüberschreitungen, Grenzen setzen, Grenzen achten, ein sehr interessantes und vielfältiges Thema. Wie kamen Sie denn zu diesem Thema?
Wie kam ich auf dieses Thema? Es ist ein Thema, das mir tagtäglich, möchte ich sagen, begegnet. Das ist ein Thema, das mich selber ja auch betrifft. Ich selber muss mich auch immer fragen, hätte ich mich da jetzt besser abgrenzen sollen? Wäre es besser gewesen, jetzt da Nein zu sagen zum Selbstschutz willen? Oder wäre es besser gewesen, jetzt doch da, wie auch immer, zu Hilfe zu eilen? Ich bin aber durch verschiedene Umstände auch drauf gekommen. Oder was heißt drauf gekommen? Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele bringen. Beispiele, die ich selber erlebt habe, Beispiele aber auch, die an mich herangetreten sind. Zum Beispiel, ein 9-jähriges Mädchen kommt erstmalig zum Pferdekurs. Beim Anblick der Kursleiterin ruft sie sofort aus: Also das kann ich Ihnen gleich sagen. Ich weiß schon alles. Mir können Sie nichts mehr beibringen. Zweites Beispiel. Heimlich liest eine Mutter regelmäßig im Tagebuch der jugendlichen Tochter. Anderes Beispiel. Eine Ratsuchende kommt regelmäßig zu spät zu den Beratungsterminen und hat aber die Erwartung, dass die verlorene Zeit hinten dran gehängt wird. Bei einem Partnerschaftskonflikt wird ein Kind als Ratgeber bzw. Verbündeter benutzt, dem man alles über den vermeintlich schwierigen Ehepartner erzählt. Auf einem Grundstück wird mehrfach eingebrochen, es werden Diebstähle begangen und Sachbeschädigungen. Berauscht durch hohen Alkoholkonsum liefern sich zwei Männer ein Autorennen durch die Stadt, zwei Fußgänger werden dabei schwer verletzt, ein Kind stirbt. Das sind jetzt Beispiele, mit denen ich selber konfrontiert worden bin oder wo ich um Rat gefragt worden bin. Ganz unterschiedlichster Art. Immer sind es aber Grenzüberschreitungen, die Auswirkungen haben, Grenzüberschreitungen, die auch Folgen haben. So, was wir heute erleben, und darum bin ich auch auf dieses Thema gekommen, wir sind in einer Zeit, in einer unglaublichen Informationsflut, in einer Reizüberflutung, Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet, die sozialen Medien. Eine Zeit, in der, wir brauchen nur jetzt die letzten Nachrichten, uns vor Augen zu führen, in einer Zeit, in der wir das Gefühl haben, als wenn die Welt aus allen Fugen geraten scheint. Es ist eine grenzenlose Zeit, auch eine in gewissem Maße auch eine gottlose Zeit. Ich erlebe im Umfeld oder bei den Menschen eben, die auch mich um Rat fragen, sehr viel Verwirrung, sehr viel Angst, sehr viel Unsicherheit, große innere Unruhe, aber auch sehr viel Ungeduld, sehr viel Aggression. Ein richtiges so getrieben sein. Und es ist auch so eine Vermischung oder keine klare Abgrenzung mehr, was ist jetzt privat und was ist beruflich. Die Menschen kommen aus dem Berufsalltag nach Hause und sollen jederzeit, am besten 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, jederzeit über Handy, Smartphone, wie auch immer, erreichbar sein, ständige Bereitschaftszeit, also auch dieses nicht mehr abschalten können. Es geht das Gespür für sich selbst auch verloren. Dann, wenn wir diese ganz modernen Talkshows uns anschauen, diese Grenze zwischen dem privaten Bereich und diesem öffentlichen Bereich wird immer mehr geöffnet. Es wird immer mehr aufgehoben, es ist eine regelrechte zur Schaustellung und es ist ein suchtähnliches Wiederholungsmuster.
Warum ist das jetzt so gefährlich, wenn diese Grenzen sozusagen ineinander hineinfließen, Beruf und Privat? Was ist das Gefährliche dran?
Das Gefährliche ist, dass wir uns keine Schutzzone mehr haben oder dass unsere Schutzzonen aufgeweicht werden. Wir brauchen Rückzugsmöglichkeiten. Es gibt einfach einen Bereich des Privaten, des Intimen, das ist unser Bereich, das ist unser geschützter Bereich, den muss nicht jeder wissen. Das ist ein Voyeurismus, alles vom anderen wissen zu wollen, überall Anteil nehmen zu wollen, nur um des Wissenwollens. Also da geht es nicht um ein Wissen, um dem anderen zu Hilfe eilen zu können, um dem zur Seite stehen zu können, sondern oft ist es ein, um dann verleumden zu können. Wir haben ganz viel Mobbing, wir haben auch ganz viel Stalking.
Haben Menschen, Sie den Eindruck, dass es mehr geworden ist?
Absolut, okay. Absolut schon. Und das macht den Menschen eben auch Angst. Und so wunderbar, wie es natürlich ist, wenn man jetzt ein Handy hat und man würde das jetzt verlieren und man könnte das jetzt orten, genauso kann aber auch der Mensch geortet werden. Also wir werden dadurch auch immer gläserner, immer greifbarer, sage ich mal. Und diese Schutzzonen gehen damit aber verloren. Und wir brauchen das aber. Gleichzeitig, wir brauchen auch Zeiten der Stille. Wir haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eine enorme Technisierung. Viele Erfindungen, die natürlich viel Erleichterung bringen, viel Weiterentwicklungen, sei es jetzt Auto, Flugzeug, Medizin, Medikamente. Aber wir haben auch, hatte ich vorhin bewusst das Wort gottlos, es gibt auch eine Ethik in dem Ganzen. Darf ich das auch, was mir jetzt als technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, oder übergehe ich nicht da oder überschreite ich da nicht Grenzen? Grenzen des Guten, des Wahren, des Reinen. Wenn ich jetzt nochmal Fernsehen ansprechen darf, wenn wir heute Fernsehsendungen anschauen und vergleichen sie mit alten Sendungen, unglaublich schnelle Bilderwechsel erleben wir. Und wenn wir allein den Bereich der Sexualität anschauen, was wir heute zu sehen bekommen, ist schon sehr viel, was nichts mehr mit guter Moral zu tun hat. Und wir haben eine unglaubliche Übersexualisierung, eine Darstellung. Das sehen wir, das dringt in uns ein, das dringt in die Seele des Menschen ein, das nehmen wir in uns auf. Eine seelische Vermüllung, möchte ich sagen, das gilt es zu verarbeiten. Und das ist für viele Menschen, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene, schwer zu verarbeiten. Die Seele kommt dem gar nicht mehr nach, was es alles so sieht und hört. Und dann fällt es schwer, das einzuordnen. Was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht, was ist jetzt richtig, was ist aber falsch? Und das ist auch ein großes Problem und führt eben zu dieser Verwirrung.
Also einerseits die Verwirrung, die Überflutung, andererseits der Mensch, der ein Wesen der Grenze ist. Und Grenzen scheinen wie natürlich in uns eingebaut zu sein, sage ich jetzt mal. Überall stellt man ja auch Grenzen fest. Wir haben ja keine Wahl. Wir sind Menschen der Grenzen, oder?
Wir sind Menschen der Grenzen und eine Grenze ist etwas Gesundes, etwas Gutes. Die erste Grenze, die wir selber haben, das ist unsere Haut. Unsere Haut ist für unseren Körper, es ist die äußere Grenze. Damit haben wir schon eine Grenze. Dann gibt's natürlich so eine unsichtbare Grenze. Das ist einfach, wie nah möchte ich, dass ein Mensch zu mir herkommen darf. Ich bin jetzt heute Morgen auch mit der S-Bahn gefahren. Wenn da ganz viel Berufsverkehr ist, stehen die Menschen sehr dicht gedrängt. Naja, das muss man eben dann nochmal in Kauf nehmen. Aber im Grunde hat jeder Mensch hat so eine Grenze, wo er möchte. Na, das ist so die Schutzgrenze bis daher. So nah darf mir ein Mensch kommen. Lieber nicht. Ne? Dann gibt es natürlich auch Grenzen im Körperlichen. Unsere Atmung, unser Herzschlag, der Blutkreislauf, unser Skelett, unsere Muskulatur, unsere Augen. Wir haben die Augen vorne, also hinter uns ist unser toter Winkel. Dort sehen wir eben nichts. Unsere körperliche Kraft hat eine Grenze, eine Leistungsgrenze. Die Frau ist in der Lage, Kinder zu gebären. Der Mann kann es nicht. Das ist auch die Geschlechtlichkeit, hat ja ihre Grenzen. Und dann gibt es natürlich auch diese natürlichen Verschiebungen der Grenzen. Denken wir nur an die Entwicklung des Menschen. Das Baby lernt laufen, erweitert damit seinen Bereich. Also Grenzerweiterungen sind in einem gewissen Rahmen vollkommen normal und natürlich und müssen auch sein. Ein Baby soll ja nicht immer nur auf dem Boden krabbeln. Mhm. Wir leben selber in einer Zwischenzeit und zwar in der Zeit der Empfängnis und dem Zeit des Todes, also der Todeszeitpunkt in dieser Zwischenzeit. Also auch unser Leben ist begrenzt und das ist auch gut so. Auch wenn wir uns ja gerne ein ganz langes Leben wünschen, aber wie wäre es, wenn es jetzt keine Begrenzung gäbe? Dann gibt es natürlich auch diese natürlichen Grenzen. Wir denken allein mal an die Erdanziehungskraft. Die hält uns auf dem Boden. Tag und Nacht, da gibt es eine Abgrenzung. Die Jahreszeiten, Land vom Wasser, sprich vom Meer, auch das Gebirge zum Beispiel, die Baumgrenzen. Also Grenzen sind was Normales, Natürliches und Grenzen geben uns Ordnung, geben Struktur, Schutz, Sicherheit. Sie geben aber auch die Klarheit. Grenzen haben einen Sinn, sie geben einen Wert. Sie helfen natürlich auch. Ein DIN A4 Blatt hat eine Grenze. Wenn ich von DIN A4 spreche, weiß jeder, was gemeint ist. Die Uhrzeit, unsere Sendezeit dieser Sendung hat ja auch eine Begrenzung. Schuljahr, Lehrzeit, das Abgabefrist von einem Manuskript. Wir haben aber auch die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also wir sind in vielen Grenzen eingewoben und das ist auch gut so.
Das heißt, wir müssen mit unseren Grenzen einfach leben. Ja, liebe Zuhörer, Sie hören die Lebenshilfesendung mit der Logotherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, Sonja Theresa Hoffmann. Sie betreibt eine Privatpraxis und unser Thema heute ist Grenzüberschreitungen, Grenzen setzen, Grenzen achten, damit Beziehung gelingen kann. Ja, damit Beziehung gelingen kann, muss man sich ja auch selber kennen. Man muss die eigenen Grenzen kennenlernen. Warum ist das so wichtig und wie kann ich denn meine eigenen Grenzen kennenlernen?
Ich war mal sehr erstaunt, unser heiliger Vater, Papst Franziskus, er hat eine wunderbare, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt in der Predigt oder was, eine Katechese gehalten, über Bitte, Danke, Darf ich und Entschuldigung.
Ja, Katechese.
Da war es eine Katechese, ja. Danke. Habe ich gestaunt, aber genau das ist eben auch so ein Punkt. Und das ist etwas, was von Kind auf ein Mensch lernen sollte, im Bereich der Erziehung, dass es einfach klare Regeln gibt, die helfen, dass eine Beziehung gelingt, dass es eine notwendige Distanz gibt zwischen, also Nähe und eben Distanz, dass es da auch einen Abstand eben gibt, Und dass es normal sein sollte, dass man um Erlaubnis fragt, darf ich das machen, darf ich das tun, dass es ein Bitte auch braucht, dass das das Natürlichste der Welt sein sollte, dass man sich auch bedanken sollte, dass es eben nicht selbstverständlich ist, etwas geliehen zu bekommen.
Also Höflichkeitsformen.
Genau, das sind die Grundlagen der Höflichkeit, dass man sich auch entschuldigt, das ist normal, Fehler zu machen. Missverständnis gehören auch zum Leben mit dazu, dass man aber offen und ehrlich miteinander kommuniziert, dass man auch ausdrücken lernt, wie man sich fühlt, wie es einem dabei geht, dass es aber auch klare Regeln gibt, dass man auch mal ein Nein akzeptieren muss. Eltern müssen auch zu einem Kind mal Nein sagen. Nein, du hast jetzt schon eine halbe Tafel Schokolade gegessen. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt mehr isst, dann kriegst du Bauchschmerzen. Nein, nicht auf die heiße Herdplatte zu fassen, das tut fürchterlich weh. Da passiert das und das. Ne? Viele Kinder wissen, das wollte man nicht glauben, hat es dann doch probiert. Aua, es hat wehgetan. Aber es gibt einfach Dinge, da haben die Erwachsenen einfach den Erfahrungsvorteil, Erfahrungsschatz. Und die Kinder sollten in einem entsprechenden Elternhaus diese Dinge vorgelebt bekommen, gesagt bekommen und es sollte ihnen beigebracht werden. Also Erziehung findet im Elternhaus statt. Da haben wir heute schon das Problem. In vielen Elternhäusern fehlt es da an der Erziehung. Das merken dann die Mitarbeiter im Kindergarten, das merken die Eltern, die Lehrer, Entschuldigung, in der Schule, dass eben ein Erziehungsauftrag an Kindergärtner und Lehrer abgegeben wird, aber eigentlich im Elternhaus stattfinden sollte.
Aber ist das wirklich, sind das dann die einzigen Punkte der Erziehung? Es gibt ja viele Menschen, die nicht Nein sagen können. Viele schaffen es vielleicht zum Jein. Aber in der Bibel heißt es ja auch, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Eine klare Ansage. Warum fällt es dann so schwer? Wie kann man in diese Schräglage geraten? Hängt es da nur an der Erziehung oder gibt es da noch andere Quellen dafür?
In der Entfaltung eines Kindes, jeder kennt den Begriff Trotzphase, beginnt das Kind, sich selbst zu erkennen oder eigene Wünsche, eigene Bedürfnisse zu haben. Eigentlich im Grunde das Baby hat ja schon Bedürfnisse. Aber es beginnt ihm immer mehr eigenständiger etwas zu wollen. Dem Moment, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es beginnt aufzustehen, es beginnt herumzugehen, schon verändert sich der Blickwinkel, sein Bereich verändert sich und es möchte das eben alles entdecken. Und da muss es eben auch mal Nein sagen dürfen zu etwas, was es selber nicht möchte. Es beginnt zu spüren, dass es, und das ist auch diese natürliche Scham, die im Grunde auch von Gott in ein Kind hineingelegt worden ist. Es gibt da eine Grenze, die es eben nicht möchte. Und wir kennen es von Kindern, die Missbrauch erlebt haben. Wenn über diese Schutzgrenze, über diese Schamgrenze gegangen worden ist, da hat ein Erwachsener hat Grenzen überschritten. Wie es denen selber dann schwerfällt, die Grenzen anderer zu akzeptieren. Weil sie sind ja etwas ausgeliefert gewesen. Mhm. Also ein Kind, über dessen Grenzen man geht, das misshandelt wird, geschlagen wird, dem auch seelisch, es gibt sehr, sehr viele seelischen Missbrauch, dem gesagt wird, ich wäre froh, wenn es dich gar nicht geben würde und wer bist du schon, aus dir wird ja eh nie was Richtiges. Das keinen gesunden Selbstwert entwickeln kann, kein Fundament bekommt für sich als Person, dass es wichtig ist, dass es geachtet ist, dass es eine Würde hat, dass es einen Wert hat. Das hat große Schwierigkeiten, Nein zu sagen, weil es Angst hat, nicht angenommen zu sein, nicht akzeptiert zu werden. Es wird ganz oft Ja sagen, über seine gesunde Grenze gehen, einfach nur um Liebe zu bekommen und rutscht dadurch in ganz ungute Situationen oder Lebensumstände hinein.
Oder auch, das verliert diese Person auch das Gespür für die Grenzen eben, weil es selber sozusagen die Grenzen überschritten wurden.
Richtig. Die tragische Erfahrung ist ja, Menschen, die selbst einmal Opfer waren, werden später zu Tätern. Das Gewissen wird verbildet, diese innere Stimme von Gott in uns hineingelegt. Ich hatte das in einer vorherigen Sendung schon mal ausgearbeitet, den Hörern versucht nahezubringen. Dieses Gewissen stumpft ab, diese innere Stimme, die uns erkennen lässt, das ist gut, also dieses innere Gespür, das ist gut, das ist nicht gut, das ist richtig, das ist falsch. das erschwert es eben. Das erschwert es dann, gut in Beziehung zu treten, sei es privat oder beruflich.
Sie hören jetzt die Lebenshilfesendung mit der Logotherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie Sonja Theresa Hoffmann. Ja, wir haben jetzt viel gehört über Grenzüberschreitungen, Dinge, die passieren, wo Grenzen überschritten werden, wo das Gewissen auch zum Teil abstumpft, wo dieses Gespür dafür fehlt, wo Menschen, die Opfer geworden sind, selber zu Tätern werden. Ja, eigene Grenzen erkennen, akzeptieren, auch gegebenenfalls überschreiten. Ja, was würden Sie dazu sagen?
Erkennen, akzeptieren, aber auch überschreiten. Ja, das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Denn es ist ja schon schwierig, mal zu erkennen, wo sind meine eigenen Grenzen. Das hat etwas damit zu tun, dass ich meine eigenen Grenzen mich selber erstmal anschauen muss, in mich hineinhorchen muss, meinen Tagesablauf einfach mal anschauen muss, auch erkennen muss, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse? Gibt es etwas in mir, wo es so innere Antreiber gibt? Gibt es vielleicht auch so innere Festlegungen, die eben mir sagen, ich bin nichts wert, ich mache immer alles falsch? Gibt es eine Grenze, würde ich vielleicht gerne öffentlich sprechen, aber habe eine unglaubliche Angst vor Menschen einfach hinzutreten? Also dieses Mal einfach sich anzuschauen, habe ich auch eine körperliche Grenze? Es hat ja keinen Sinn, wenn ich irgendwelche Träume habe, die aber ganz realistisch vielleicht gar nicht in die Tat sich umsetzen lassen. Und ich muss auch wirklich erkennen, was bin ich für ein Typ von Mensch? Bin ich eben lieber jemand, der im Stillen konzentriert arbeitet? Bin ich jetzt jemand, der mit großer Freude mit Zahlen umgeht? Oder bin ich jemand, der wirklich nach außen treten möchte, der vielleicht in einem Dienstleistungsbereich tätig sein möchte? Also ich erlebe immer wieder Menschen, die in Berufen drin sind, die sie machen, aber die gar nicht ihrem Naturell entsprechen. Und da muss ich selber einfach auch erkennen, was bin ich für ein Typ? Was tut mir gut? Mhm. Wo kann ich mich wirklich entfalten oder auch entwickeln? Und
Für Träume man im Herzen hat.
Genau, und es gibt natürlich auch Grenzen, die mir jetzt von zu Hause auferlegt worden sind oder wo ich selber klein gemacht wurde oder mich selber klein mache. Vielleicht bin ich aber auch mal quasi ausgerutscht hingefallen, habe irgendeinen Weg beschritten und bin dann quasi auf die Nase gefallen und habe dann Angst, was Neues zu wagen. Und da gibt es Grenzen, die sind mir entweder auferlegt worden, wenn mir jemand gesagt hat, schon von klein auf, das brauchst du gar nicht probieren, Musikinstrument zu lernen, du bist doch total unmusikalisch und so weiter, aber im Herzen habe ich vielleicht, ich würde gerne. Na, mal mutig den Schritt nach vorne zu wagen, zu sagen, ich probiere das einfach. Da wird ein Volkshochschulkurs angeboten. Ich probiere das jetzt einfach, ob es nicht doch. Ja? Mhm. Dass ich mir so kleine Ziele setze, dass ich so Herausforderungen wirklich annehme. Und es gibt es, dass wirklich oft Menschen sagen, ich hätte so gern dies und das und jenes gemacht und ich habe mich einfach nicht getraut. Und jetzt, wenn ich zurückblickend schaue, es sind nicht nur alte Menschen, das sind auch wirklich Menschen, die sind 40, 50 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben gar nicht gelebt. Mhm.
Da gibt's ja, weil Sie sagen, nicht nur auch 40, 50 Jahre alte Menschen, aber auch ein Hirnwissenschaftler in Deutschland hat herausgefunden, dass Leute im Angesicht des Todes, einer der Schwerpunkte, wenn man sie fragt, was hättest du anders gemacht im Leben? Ja, weniger gearbeitet, mehr Familie, mehr Zeit. Aber vor allem der herausstechendste Punkt war, ich habe mein Leben nicht leben können. Ich habe mein Leben nicht gelebt. Ist das wirklich so drastisch? Erfahren Sie das auch?
Ich erfahre es bei den Menschen, bei denen über Generationen ein Betrieb zum Beispiel im Hintergrund steht und wo die Erwartungshaltung ist, so der Sohn, der erstgeborene Sohn wird diesen Betrieb auch übernehmen. Mhm. Und jetzt hat aber dieser Mann ganz andere Talente und Fähigkeiten in sich und ist eben nicht der Handwerker oder nicht der, keine Ahnung was, und wird dann in eine Schiene hineingeschoben. Vielleicht macht er sogar diese Ausbildung, vielleicht schafft er sogar auch die Meisterprüfung zu machen und rutscht aber dann in Alkohol hinein, funktioniert durch Drogen, sage ich jetzt einmal, ein ausschweifendes, heimliches Sexualleben. Im Grunde genommen Verdrängungstendenzen, Verdrängungsmechanismen und kommt dann vor den Abgrund um dann festzustellen, ich hätte niemals diesen Betrieb übernehmen dürfen, ich hätte es nie machen dürfen, ich bin überhaupt nicht dafür geeignet. Aber nur um der Familie und dem Großvater und dem Vater habe ich es gemacht.
Grenzüberschreitungen haben ja Auswirkungen. Sie haben gesagt, nur wegen Ihnen habe ich es gemacht. Das heißt, was für Folgen hat das? Also gibt es da Depressionen? Was kommt da ans Tageslicht? Mit was kämpfen diese Menschen?
Ganz unterschiedlich, sei es eine Depression, sei es, dass es körperliche Auswirkungen hat, Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten, Atemnot plötzlich, dass plötzlich Angstzustände kommen, Schweißausbrüche, das kann auch ein Erschöpfungssyndrom sein, das kann aber auch in die Aggression hineingehen, wirklich, in die Brutalität, dass jemand ein Suchtverhalten auch beginnt, unterschiedlichster Art. Süchte sind ja wirklich ganz vielfältig. Um sich auf andere Art und Weise, ja, die Sucht, das kommt ja von dem Wort, ich suche etwas, aber eben an falschen Orten und Stellen sich etwas zu suchen, um diese innere Leere, die immer mehr sich öffnet, immer mehr sich auftut, oder diese leise Stimme zu betäuben, zu verdrängen, zu betäuben.
Und wie wir die Grenzen im positiven Sinne überschreiten und was auch vielleicht die Wissenschaft dazu sagt und Ethik mit der Verantwortung, Ethik und Verantwortung, darüber sprechen wir jetzt gleich nach dieser Musikpause. Damit Beziehungen gelingen kann, Grenzüberschreitungen, Grenzen setzen, Grenzen achten, das ist heute unser Thema bei der Lebenshilfesendung. Wir sprechen mit Logotherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, Sonja Theresa Hoffmann. Ja, wir haben jetzt gesprochen darüber, wenn Träume nicht gelebt werden, wenn das Leben nicht gelebt wird, also wenn die Erkenntnis kommt, ich bin gelebt worden, kann es zu verschiedensten Auswirkungen kommen, Suchtfaktoren, Aggression, wir haben es vorhin von Ihnen gehört. Jetzt aber, wenn diese Dinge da sind, wie gehe ich damit um, beziehungsweise wie kann ich Grenzen im positiven Sinn überschreiten?
In allererster Linie, indem ich mich mit mir selbst beschäftige, indem ich in die Stille gehe, indem ich hineinhorche, was habe ich denn überhaupt für Bedürfnisse, wie sieht denn mein Tagesablauf aus, wo gibt es besonders bedrückende Situationen oder Ereignisse? Bin ich in der Lage, kann ich Lob annehmen? Bin ich in der Opferhaltung vielleicht drin? Habe ich schon resigniert? Habe ich geheime Wünsche oder Sehnsüchte? Also ich empfehle zum Beispiel den Erwachsenen dann immer, gehen Sie mal in Ihre Kindheit zurück. Gab es da irgendwelche Träume? Damit meine ich jetzt nicht, dass jemand geträumt hat, dass er gerne jetzt, was weiß ich, da Astronaut werden möchte. Also diese Dinge. Sondern gab es irgendetwas, mit dem Sie sich als Kind beschäftigt haben, wo Sie gesagt haben, ach, da habe ich wirklich die Zeit total vergessen, da bin ich total darin aufgegangen. Weil oft sind in der Kindheit einfach so Dinge verborgen, so Wünsche oder Sehnsüchte, die man dann irgendwie auf die Seite geschoben hat oder die verdrängt worden sind durch Erwartungshaltungen von außen, durch Meinungen oder weil einem das ausgeredet worden ist. Einfach da mal zurückzuschauen. Und da kommen dann oft Dinge so zutage. Und dann zu sagen, wie wäre das, wenn Sie das einfach mal versuchen würden? Vielleicht hat jemand als Kind gerne gemalt und sagt jetzt heute, aber wer weiß, ob ich das kann oder ich weiß ja gar nicht, ist es jetzt Aquarell oder ist es was weiß ich. Probieren Sie es einfach aus. Und da gibt es ja die Möglichkeiten über Volkshochschulen zum Beispiel, sich einfach mal auszuprobieren, ohne jetzt wieder sich selber unter Druck zu setzen. Ich muss da besonders gut sein, ich muss das können. Einfach mal mutig zu sein, ich probiere es aus um des Probierens willen. Ja? Und es gibt da so diesen schönen Satz, wer sich selbst nichts gönnt, gönnt auch anderen nichts, sich wirklich selber auch mal was zu gönnen. Und wenn es jetzt nur sein kann, dass ich sage, so, ich setze mich jetzt hin, und ich gönne mir jetzt im Stillen eine Tasse Tee. Und wenn jetzt das Telefon klingelt, gehe ich jetzt nicht hin. diese Zeit ist jetzt wirklich für mich.
Eine heilige Zeit sozusagen.
Richtig, eine heilige Zeit. Ja. Ich setze jetzt allem anderen jetzt mal eine Grenze, um in die Stille zu gehen. Oder ich mache einen Spaziergang und überlege mal, wie ist mein Tagesablauf, wie bin ich beansprucht. Muss ich überall immer mit dabei sein? Muss ich jetzt wirklich da den Kuchen backen für dieses Pfarrfest oder? Wenn ich sowieso schon am Limit bin, weil ich einen Angehörigen zum Pflegen habe, weil ich im Beruf bin und. Auch ich habe das Recht, mal Nein zu sagen. Und wenn das jetzt jemand nicht verstehen möchte, dann ist es aber jetzt dem sein Problem. Aber ich brauche Zeit für mich, um mich zu regenerieren, weil wer immer für alle da ist, wer also nie Nein zu sich, also wer nie Nein sagt, sagt im Grunde nicht Ja zu sich selber. Und das fällt vielen Menschen eben ganz schwer, weil sie dann Angst haben, dass sie nicht geliebt werden. Das ist die große Sorge von vielen Menschen. Wenn ich Nein sage, dann mag man mich nicht mehr. Dann lehnt man mich ab, die Angst abgelehnt zu werden. Also lieber versuche ich zu funktionieren, zu machen und zu tun, nur dass nicht schlecht über mich geredet wird.
Ja, und jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir laden Sie gerne anzurufen. Und vielleicht können Sie uns mitteilen, wie es Ihnen ergeht im Alltag, im Leben. Was haben Sie erlebt mit Grenzen, Grenzüberschreitungen? Wo konnten Sie erfolgreich Grenzen setzen, sich abgrenzen? Was ist Ihnen alles passiert oder wo ist es Ihnen bewusst geworden? Ja, rufen Sie gerne an.
Ja, was mir ganz wichtig ist und was ich versuche, den Menschen auch mitzugeben, es ist natürlich sehr gut, wenn gläubige Menschen kommen, aber trotzdem versuche ich auch so behutsam als Orientierungshilfe, sie darauf aufmerksam zu machen. Es gibt etwas, das ist Gottes Ordnung. Gott ist unser Schöpfer. Er hat uns erschaffen. Wenn wir in der Genesis, in der Schöpfungsgeschichte nachlesen, er hat uns Menschen geschaffen, er hat uns die Schöpfung anvertraut, er hat nicht gesagt, dass wir sie zerstören sollen. Aber er hat uns einen Schöpfungsauftrag gegeben und das ist ja wirklich unglaublich, was er uns da mitgegeben hat. Und da ist eine Ordnung eben auch hineingelegt, wie ich es vorhin schon mit den vielen Grenzen auch gesagt habe. Das hat schon seinen Sinn mit diesen Grenzen. Und es gibt auch etwas, das ist einfach diese Gottesliebe, das sind ja die Gottesliebe, die Nächstenliebe, aber auch die Selbstliebe. Und es gibt so ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das übersehen viele Menschen. Vor lauter den Nächsten zu lieben, übersehen sie aber, dass sie sich selbst auch lieben sollen. Also wer eben nicht Nein zum anderen sagt, sagt im Grunde nicht Ja zu sich selber. Und es gibt auch diese goldene Regel, Matthäusevangelium, die uns eben sagt, wer nicht Nein, was du nicht willst, das dir angetan wird, bitte tu es auch dem anderen nicht an. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Hörertelefon ist offen für Sie. Sie sind eingeladen, sich mit Ihren Fragen und Zeugnissen einzubringen. Die Hörertelefonnummer ist die 089 517 008 008. 089 517 008 008. Ja, genau.
Und zur die Ordnung, die uns Gott als Hilfestellung ja gegeben hat, das sind auch die 10 Gebote. Und wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, dann haben wir da ja schon ja eine Ordnung, sage ich mal, vorgegeben. Eine Ordnung, du sollst nicht töten. Das ist ganz eine Klarheit, wir sollen nicht töten. Jetzt denken wir nur mal an das Thema Lebensschutz. Das Kind, das Ungeborene, geschützt vom Beginn der Empfängnis. Aber auch es geht der Schutz bis zum Moment des Todes. Du sollst nicht töten. Und wenn wir jetzt nicht sicher sind, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Auf ihn zu schauen, auf Jesus zu schauen, auf die Ordnung Gottes zu schauen, auf die 10 Gebote zu schauen, da haben wir das Maß, da haben wir die Richtlinien, da haben wir die Grenzen von Gott ja vorgegeben und wir wissen ja, da wo diese Grenzen überschritten werden, da entsteht Unheil. Da bringen wir Unheil über uns selber, da bringen wir Unheil über den anderen, da verletzen wir uns, da verletzen wir die anderen, das Umfeld. Und so viele Menschen, oder wir können im Grunde genommen sagen, es gibt keinen Menschen, der nicht innere Verwundungen in sich hat, weil diese Ordnung Gottes, diese Liebe, Gottesliebe, Selbstliebe, Nächstenliebe überschritten worden ist.
Ja, wir haben schon einige Hörerinnen in der Leitung. Die erste Hörerin, Frau Mombur aus Leipzig. Grüß Gott, herzlich willkommen.
Grüß Sie Gott.
Ja.
Ich möchte erst mal sagen, dass ich das Thema sehr, sehr wichtig finde, weil ich damit auch Schwierigkeiten habe. Und mit dem Grenzen setzen. Jetzt meine Frage wäre eher die, was mich sehr angesprochen hat, war das, dieses Suchtverhalten, ich lebe alleine und ich habe das sehr stark. Also ich rauche leider noch und ich habe abends immer so wie Essattacken. Und da wollte ich fragen, Sie haben ja jetzt schon was Wichtiges genannt mit der Kindheit, dass man da mal zurückgehen soll, womit man sich stärker vielleicht beschäftigen möchte.
Also in dem Wort Sucht ist ja das Wort Suche drin enthalten. Und bei jeder Sucht und bei jedem Suchtverhalten geht es eben hinzuschauen, was ist hinter der Sucht verborgen? Auf was sind Sie auf der Suche? Was für eine Lehre soll damit gefüllt werden? Und da ist es wichtig, eben mit einer fachkundigen Person, einer entsprechend auch ausgebildeten Person, einem Therapeuten, aber auch einem Seelsorger mal hinter die Sucht zu schauen. Welche Wurzel ist dahinter verborgen?
Ja, hilft Ihnen das weiter, Frau Mombur?
Vielen Dank. Danke.
Ja, danke Ihnen für den Anruf.
Vielen
Gottes
Dank.
Segen für Sie.
Danke für den Anruf,
danke,
Frau Mombur.
Ebenso.
Ja, gerne. Unsere nächste Hörerin ist Frau Eckert. Grüß Gott aus Eichsfeld. Hallo.
Ich wollte mich erstmal bedanken für den wunderschönen Beitrag. Und ich wollte sagen, dass es sehr, sehr gut ist, dass Sie alles ansprechen. Denn ich habe zuletzt meine letzten 15 Jahre im Kindergarten arbeiten dürfen. Wenn man das heute erlebt, wie die Kinder erzogen werden, das ist für mich ganz, ganz schlimm, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Erziehung fängt im Kleinkindalter an. Und wenn man das nicht lernt, dann kann man als Erwachsener damit wahrscheinlich auch nicht umgehen.
Frau Hoffmann?
Die ersten drei Lebensjahre, aber auch die Zeit, wo das Kind als Ungeborenes noch im Mutterschoß ist, sind unglaublich prägende Jahre. Und das ist tatsächlich so in diesen ersten drei Jahren. Und es gibt da wirklich ganz, ganz viele Untersuchungen, auch im neurophysiologischen Bereich, dass das eben sehr, sehr wichtige Zeit ist. Und ich hatte eingangs ja gesagt, was dem Kind vorgelebt wird, was es sieht,
genau.
wie die Erwachsenen miteinander umgehen.
Genau.
Ob es eine liebevolle Atmosphäre ist, ob sehr viel geschrien wird.
In der Kirche, das kommt auch nicht, das höre ich von vielen jungen Eltern. Ich habe mal ein junges Mädchen bei mir, wenn ich das kurz sagen darf, hat sie gesagt, Sonntag, wenn meine Eltern liegen bleiben, muss ich dann zur Kirche gehen. Da habe ich gesagt, das tut mir leid. Aber da kann ich jetzt keine richtige Antwort drauf geben. Das ist ganz schwierig heute. Wir sind mit unseren Eltern immer gegangen. Das war selbstverständlich. Zu jeder Andacht, wir sind auch eine andere Generation, keine Frage. Aber heute läuft das alles anders. Und ich finde das ein bisschen traurig, wenn man nur einmal Familiengottesdienst im Monat hat, wie das bei uns hier auf dem Dorf noch ist, und dann zur Erstkommunion geht und dann war es das.
Ja, Frau Hoffmann, was kann getan werden?
Ja, die Familie ist Kirche im Kleinen. Da ist eben auch dieser Gottesauftrag. Familie, ein Ehepaar, ist ja mit am Schöpfungsakt auch mitbeteiligt. Ne? Was für eine unglaubliche große Aufgabe. Und Kirche im Kleinen, dieses Miteinander, diese Liebe, die durch die Menschen, durch die Erwachsenen zum kleinen Kind ja fließen sollte, das ist die Liebe Gottes. Und Sie haben vollkommen richtig gesagt, da ist vieles einfach im Argen. Und das ist die große Tragik unserer heutigen Zeit.
Und vielleicht ist es deswegen so wichtig, selber Zeugnis zu geben und ein leuchtendes Beispiel zu geben. Das wäre vielleicht auch ein, selber im kleinen Raum zu Hause anzufangen.
Ja, das ist richtig. Ich sage mal, als Erstkommunionkind müsste man eigentlich das Kreuzzeichen schon können. Und das ist bei uns manchmal gar nicht der Fall. Da frage ich mich, wie Eltern ihre Kindern dann das beibringen. Ich kann es manchmal nicht echt nachvollziehen. Ich habe selber keine Kinder bekommen, aber man lebt ja irgendwo doch mit ein Stück weit, ne?
Ja, aber genau. Familie, wie gesagt, ist Kirche im Kleinen. Darum ist heute auch so dieser Großangriff ja auf die Familie.
Und vielleicht auch für die Familie zu beten wäre ein ganz wichtiger Faktor, wenn Sie sagen, Sie sind alleine, vielleicht auch für viele Familien zu beten.
Oder Hilfestellung eben anzubieten, aktiv im Pfarrverband mitzuwirken, mitzuhelfen. Und ich glaube, da ist eine ganz große Aufgabe.
Genau, da haben doch Sie. Vielen Dank, Frau Eckert, für Ihren Beitrag und für Ihren Anruf.
Ja, ja? Dankeschön,
Frau Eckert. Dankeschön. Unsere nächste Hörerin ist Frau Schröttl aus Regensburg. Grüß Gott, Frau Schröttl.
Mir gefallen, Frau Hofmann, dass Sie sagten, eben Kirche, Familie ist Kirche im Kleinen. Ich möchte Folgendes noch ergänzen. Familie ist auch die kleinste politische Zelle. Und zwar kann ich das mit einem Zeugnis belegen. Unsere Tochter war 8 oder 9. Mein Mann und ich, wir haben politisch diskutiert. Ich damals Mütter gegen Atomkraft und so weiter. Und es war ihr dann zu viel. Dann hat sie sich bei uns aufgebaut, bei meinem Mann und mir, und sagte, so, und jetzt hört ihr auf und macht weiter, wenn wir nicht dabei sind. Und das hat mich so gefreut. Sie konnte sagen, mir reicht's. Sie hat aber nicht verstanden, worum es ging, hat aber irgendwie das Gefühl gehabt, es muss darüber gestritten werden oder diskutiert werden. Und es hat mir sehr gefallen. Aber mein Anruf ist jetzt mit einer Frage verbunden. Und zwar hätte ich gerne von Ihnen ein Beispiel gehört in Bezug, was ist jetzt eine Grenzverletzung und was ist ein Übergriff. Weil zurzeit ich so oft das Wort übergriffig höre in Situationen, wo ich mir denke, übergriffig, nee, das ist eine Grenzverletzung, aber nicht übergriffig.
Im Grunde ist es das Gleiche. Es ist eine Grenze verletzt worden. Übergriffigkeit ist nichts anderes wie eine Grenzverletzung. Ein anderer Ausdruck.
Hilft Ihnen das weiter, Frau Schröttl?
Ich habe übergriffig jetzt immer in Zusammenhang gebracht, jetzt beim Missbrauch, wenn ein Kind angegriffen wird. Weil das ist ja auch körperlich, das Äußerliche.
Nun, übergriffig kann auch sein, wenn ich jemand verbal attackiere.
Begriff ist eigentlich erst so in den, stelle ich fest, so in gerade in der Psychotherapie in den letzten Jahren. Also der Begriff war mir eigentlich nie so geläufig. Nun, Grenzverletzung, ja. Aber ja, jetzt ist das, wenn Sie mir das sagen, dass das jetzt...
das Kind bekommt zwischendrin andere Namen, aber im Grunde genommen... ein übergriffiges Verhalten ist da, wo ich eine Grenze eben verletze, wo ich eine Grenze überschreite. Wenn ich jemand verbal attackiere, dann ist das genauso eine Grenzverletzung. Wenn ich jemand eine SMS schicke mit äußerst ungutem Inhalt, und ich hatte ja vorhin auch erwähnt, was es heutzutage alles gibt, die Menschen geben nicht ihren richtigen Namen an, sondern irgendwelche Pseudonamen, erdreisten sich da wirklich unglaublichste Dinge und dann zu schreiben per SMS oder über E-Mail, wo dann die E-Mail-Adresse gefälscht ist, dass das gar nicht nachvollziehbar ist oder wo Verleumdungen dann gemacht werden. Das ist einfach ein Verhalten, das ist nicht korrekt, das ist nicht in Ordnung, das ist schädigend, das ist gegen die Nächstenliebe, ist auch gegen die Gottesliebe. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist grundsätzlich nicht in Ordnung. Und wir beten ja im Schuldbekenntnis, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld. Und da lade ich Schuld auf mich, denn da schäde ich einen Menschen.
Okay, vielen herzlichen Dank, Frau Schröttl, für Ihren Beitrag und für Ihre Frage und Anruf.
Ich möchte noch auf eines Bezug nehmen, was die Frau Schröttl nämlich gesagt hat. Dieses Mädchen mag sie das politisch jetzt noch nicht erkannt haben, aber dieses Kind hatte wohl ein inneres Gespür zwischen gut und nicht gut und eine Situation. Das erlebe ich übrigens auch oft, dass Erwachsene vor Kindern debattieren, das den Kindern einfach Angst macht, weil sie das nicht einschätzen können. Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener. Ein Kind ist ein Kind. Mhm. Es versteht es, wenn es in einer kindgerechten Sprache mitgeteilt wird. Ich erlebe das auch im Bereich der Krisenintervention, in fürchterlichen Notfallsituationen, einem Kind einen Unfall in kindgerechter Sprache nahe zu bringen, ist etwas anderes, als wenn man es einem Erwachsenen mitteilt und sagt. Mhm. Und bei Gesprächen, wenn Kinder eben mit dabei sind, manchmal ist es sinnvoller, zu einem Kind zu sagen, du, jetzt gehst du mal in den Garten hinaus zu spielen, da ist meine Freundin, da, wir möchten jetzt was besprechen. Nicht alles ist für Kinderohren gedacht. Kinder können es nicht einschätzen, Kinder können es nicht verarbeiten. Das ist auch die Tragik, was Kinder heute am Bildschirm alles miterleben, an fürchterlichen Bildern, sie damit überrollt werden. Ich finde es wirklich furchtbar, wenn man Kinder vor den Fernseher setzt, damit man einfach mal so eine Auszeit quasi hat, vor furchtbaren Situationen. Die Kinder können es nicht verarbeiten, das brennt sich in ihre kindliche Seele ein. Und dieses mhm. Kind hat wohl etwas ganz Wunderbares gemacht. Es hat nämlich gesagt, und Toni, jetzt ist Schluss, ich mag das nicht mehr.
Wunderbar.
Ja? Den Grenze. Eltern würde ich sagen, in Zukunft so etwas nicht vor dem Kind, mhm. bitte.
Ja, und jetzt haben wir noch einen Herrn an der Leitung, der sehr lange aushalten musste, Herr Banse. Grüß Gott, Herr Banse aus Köln.
Ja, guten Tag. Ich habe ein Problem. Ich bin jetzt 65 und ich hatte noch niemals eine Beziehung. Ich habe Dutzende von Therapien gemacht, überlege jetzt wieder, ob ich eine machen müsste, muss. Ich hatte jetzt eine Bekannte, eine Ex-Bekannte, ich betone Bekannte, nicht mehr, die mir dann immer laufend gesagt hat, sie ruft an, aber es kam nichts. Und dann habe ich sie letztendlich gebohrt und dann zur Rede gestellt und sagte sie mir, sie liebt mich nicht. Ich frage mich, was muss man tun? Und dann sagte man mir aber von Psychologenseite, ja, das liegt an ihrer Erziehung. Ich hatte einen jähzornigen Vater, der meine Hausaufgaben, weil ich in Rechnen so schwach war und so weiter, mit Linealschlägen überwacht hat. Und meine beiden Eltern waren überfürsorglich. Ich frage Sie jetzt mal, liegt das daran, dass ich heutzutage keine Freundin finde? Also ich muss da irgendwie immer etwas Falsches tun, immer etwas Falsches sagen. Es klappt nicht.
Also gleich mal ermutigend, Sie können aus diesen Fußstapfen auch heraustreten. Also das ist jetzt genau der Punkt, mit diesem Mut zu machen, herausfordernd eigene Schritte zu gehen, denn Sie sind mehr als das Kind, das Sie einmal waren. Und man muss auch mal etwas ad acta legen und sagen, ja, es war, wie es war. Und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ich gehe meine eigenen Schritte. Denn wenn ich ständig daran denke, wenn ich ständig darum kreise, dann verhafte ich und verharre ich in diesem Alten und erstarre regelrecht. Wie so diese Salzsäule von also Lots Frau, als sie sich umgedreht hat und dann erstarrte sie. Wir müssen nach vorne schauen, weitergehen, das Alte auch mal loslassen. Es war, wie es war, es ist Teil ihrer Lebensbiografie und jetzt gehen sie nach vorne weiter. Und wenn in ihnen tatsächlich noch Verwundungen vorhanden sind, die vielleicht Festlegungen oder Blockaden sind, empfehle ich Ihnen, zum Priester zu gehen, empfehle ich Ihnen, das in ein Beichtgespräch hineinzubringen, empfehle ich Ihnen, das mit einem Priester durchzusprechen, dass er für Sie da auch um Heilung und Befreiung betet. Ein Beichtgespräch, das gehört zu den, das wissen viele nicht, heilend und befreiendes Sakrament ist es. Und ich empfehle Ihnen auch, in die Anbetung zu gehen, vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten und es Jesus hinzuhalten. Er weiß es, er kennt ihr ganzes Leben, er kennt ihre ganze Biografie und sagt, Jesus, schau mal, die Situation ist hier und die und die. Und jetzt halte ich dir das hin. Und Jesus, wir haben heute eine wunderbare Tagesheilige, das ist die heilige Schwester Faustina Kowalska, die dieses wunderbare Bild zeichnen hat lassen. Jesus hat sie ja darum gebeten und da steht unten dran, Jesus, ich vertraue auf dich. Und deshalb empfehle ich Ihnen jetzt, dieses Bild zu betrachten und auf dieses Bild zu schauen und sagen, Jesus, ich vertraue dir jetzt mein ganzes Leben an. Ich vertraue dir das an, ich wünsche mir eine Beziehung und ich vertraue das dir jetzt an. Ich übergebe das jetzt deinem göttlichen Willen und wenn du das wirklich für mich willst, wenn du es in deinem Heilsplan für mich vorgesehen hast, dann bitte ich dich und ich vertraue dir, dann sorge du dafür. Und das machen Sie bitte täglich. Das wäre jetzt meine Hausaufgabe an Sie.
Ist das gut so, Herr Panzer?
Ich habe mit einem Priester gesprochen, der konnte mir auch nicht helfen. Und wenn nun Gott das gar nicht will, nehmen wir mal an, Gott will das gar nicht. Ich meine, ich bewerbe mich jetzt als Priester. Es gibt ja diese Dispens von Herrn Erzbischof, vielleicht will er das. Ich weiß es nicht. Ich habe ja darum gebetet, aber ich bekomme noch keine Antwort.
Gehen Sie in die Stille, gehen Sie in die Stille, gehen Sie vor das Allerheiligste. Mhm. Vielleicht helfen auch Schweigeexerzitien, wo Sie ganz konsequent in die Stille gehen und den Herrn wirklich um Heilung bitten, um Befreiung von Blockaden und Festlegungen, und gehen Sie mutig nach vorne.
Das sprengt ja auch ein bisschen unseren Rahmen. Also das kann man ja gar nicht jetzt sozusagen direkt ganz und gar eine Lösung anbieten. Ja, herzlichen Dank, Herr Panzer, dass Sie sich getraut haben, dass Sie angerufen haben, und auch für Ihre Fragen.
Vielen, vielen Dank, und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, Gottes Segen, und ich werde Sie mit ins Gebet nehmen.
Ja, noch eine Frau, Haddad, hat schon lange ausgeharrt, aus Wiesbaden. Hallo, grüß Gott.
Ja, hallo, ich grüße Sie auch alle ganz recht herzlich aus Wiesbaden und das Radioteam. Ja, und vor allem auch unsere heutige Therapeutin. Ja, danke schön, dass es so eine Sendung gibt. Ja, es beeindruckt mich sehr, dass Menschen sich so viel Leid antun und auch nicht das erkennen, ja, und es auch lang zurückliegt, aber dass auch Gemeinden leiden. Also ich gehöre einer katholischen Gemeinde in Wiesbaden an, und die ist mir so ans Herz gewachsen. Und gerade was auch der Herr gesagt hat, die Priester haben heute auch gar nicht mehr so die Zeit. Wenn ich sehe, dass für das ganze Stadtgebiet ein einziger Priester zuständig ist in der Beichtzentrum, und Pfarrer, der dann, also der Priester, der dann 9 Gemeinden leiten muss und dann für die Seelsorge tätig zu sein. Und da fällt vieles auf die Leute wieder ab, die in den Gemeinden tätig sind. Es werden immer weniger, die da tätig sind, weil immer mehr auf ihren Schultern lastet. Und das ist denke ich, ich habe da was eingegeben. Wir hatten Begegnungstage, Gemeinschaftstage. Die waren sehr schön, weil man sich da näher kam. Aber am Schluss wurde dann auch gefordert, also Mitarbeit. Und es sind immer die gleichen, wenn man sich in der Runde anschaut, die was da tun wollen. Es kommen auch mal neue, aber es ist halt auch nichts Neues an Themen. Es kam dann Lebenshilfe, zum Beispiel Spiritualität, ja. Wer soll das alles machen? Da hat sich niemand zu gemeldet. Ich habe Radio Horeb nur hingeschrieben. Ja, also ein Lob an Radio Horeb. Weil das alles für mich das bietet, was eigentlich eine Gemeinde bieten sollte.
Da haben Sie was Gutes angesprochen, auch für Priester. Heute ist ja Priesterdonnerstag.
Ja, genau. Also da kann ich Ihnen wirklich zustimmen. Wir haben da schon eine Entwicklung, dass ein Priester wirklich für ganz, ganz viele Gemeinden, ganze Pfarrverbände zuständig ist und etwas darunter leidet. Und das ist einfach dieser Bereich der Seelsorge. Das ist ganz klar. Wir haben heute Priesterdonnerstag. Wir beten für Priester. Nicht nur für die Priester, die es jetzt gibt, aber auch für neue Priesterberufungen. Und ich weiß es von vielen Priestern, die sagen, ich komme ja bald mehr wie ein Verwalter vor, als wie eben als Seelsorger, die wirklich selber auch darunter leiden. Ich muss aber auch eines sagen, ein Priester ist kein Psychotherapeut, ein Priester ist auch kein Psychologe. Seelsorgegespräche werden von vielen Menschen auch missverstanden. Manches Beichtgespräch ufert auch dahingehend aus, dass es mehr ein psychotherapeutisches Gespräch sein sollte. Also die Menschen missverstehen da auch manches. Und so mancher Seelsorger hat mir auch schon gesagt, wenn ich dann, ich muss dazu sagen, ich arbeite auch mit Priestern zusammen, wenn ich jemanden zu einem, also eine Empfehlung für Psychotherapie ausspreche, dann werde ich bitterböse dann beschimpft. Also wir müssen wirklich sagen, Seelsorge, also Sorge für die Seele, die Verbindung zu Gott. Aber diese Heilung der Psyche, Dafür ist der Psychotherapeut da, dafür ist der Psychiater auch da, das ist ja der Facharzt. Dafür sind Selbsthilfegruppen auch da, die es Gott sei Dank ja in vielfältiger Art gibt. Da sind auch spezielle Kliniken dafür da, psychosomatische Kliniken. Man muss also schon ganz klar auch abgrenzen. Und das sind wir jetzt schon bei dem Punkt, was jetzt Grenzen oder Grenzüberschreitung ja auch angeht. Und die Auswirkungen. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben ganz viele Priester, die heute auch heillos überfordert sind und wirklich auch in ein Burnout schon hineingerutscht sind.
Also es ist gut für die Priester zu beten. Es sind noch mehr an der Leitung, aber leider ist zeitlich, es kommen wir bald an ein Ende und wollte noch ein paar Fragen Stellungen haben. Sind Sie soweit, Frau Haddad? Ist das für Sie eine Bereicherung gewesen, eine Hilfestellung oder passt das für Sie?
Ich sehe es halt nur von, also den Leuten ist selbst nicht damit geholfen, also die jetzt sich also in der Gemeinde engagieren wollen und sich da auch wirklich krumm
machen. Frau Haddad, wir haben nur, unsere Sendezeit ist begrenzt, da sind wir nämlich ja, schon jetzt in der Begrenzung und wir müssen sie jetzt leider wirklich beenden, weil sonst kommen wir zu ganz wichtigen Dingen noch nicht mehr dazu. Bitte Verständnis haben.
Aber danke für Ihren Anruf. Herzlichen Dank für Ihren Input.
Genau, Dankeschön. Also da sehen wir jetzt, wo wir jetzt an die Grenzen auch unserer Sendung einfach kommen.
Die Sendezeit.
Wo die Sendezeit uns auch begrenzt, so gerne wir jetzt wirklich auch noch zu hören möchten, weil es ist tatsächlich so, und es ist ja auch schon angeklungen, es sind einfach eigene Grenzen, wo über unsere Grenze gegangen wird, wo wir erstmal schauen müssen, was sind denn eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Das geht nur, wenn wir in uns hineinschauen. Gibt es Bereiche, wo wir ein gesundes Maß verloren haben? Braucht es erst den Herzinfarkt, um zu erkennen, ich gehe da über ein Maß, ein Arbeitsmaß hinaus? Woher kommen Ängste, die ich plötzlich habe? Gibt es da Schuld, wo jemand an mir schuldig geworden ist? Bin ich vielleicht in einer Haltung der Unversöhnlichkeit, in eine Haltung der Verbitterung hineingeraten? Da brauche ich fachliche Hilfe, ist ganz wichtig, damit ich einfach ins Leben wieder hineinkommen kann. Werde ich von Menschen vereinnahmt? Bin ich in einem Umfeld von Erwartungen, denen ich gar nicht gerecht werden kann? Da muss ich mich wirklich in einem notwendigen Selbstschutz zurückziehen, muss mich abgrenzen. Das kann oder muss dann auch wirklich heilsam sein, denn anderes geht es nicht. Es gilt aber auch hinzuschauen, das ist da, wo habe ich Schuld auf mich geladen, bewusst oder unbewusst. War ich respektlos Menschen gegenüber? Wie neige ich vielleicht zum hochmütigen Verhalten? Manipuliere ich andere Menschen, weil ich möchte, dass die für mich Dinge machen? Reagiere ich mich an andere Menschen vielleicht ab? Missbrauche ich andere Menschen? Das kann jetzt im körperlichen Sinne sein, im seelischen. Es gibt aber auch diesen geistigen Missbrauch. Also ich kenne Menschen, die in Gebetsgruppen da mitgeteilt worden ist, Gott hat gesagt, du sollst. Ne? Also sowas wäre wirklich auch ein geistiger Missbrauch, wo bewusst versucht wird oder eben auch unbewusst zu manipulieren, wenn Druck ausgeübt wird. Ich habe das mit den Medien auch schon gesagt. Achtsam sein, was schaue ich an? Wir haben fürchterliche Bilder, die uns vor Augen gestellt werden, meine Übersexualisierung. Was lese ich? Es gibt auch den Begriff der geistigen Hygiene. Also ich kann mich auch beschmutzen mit meinen Augen, aber was höre ich eben auch? Menschen, die grenzenlos sind, die versuchen abzugrenzen, mich nicht in einen Emotionsbrei hineinzuziehen lassen. Und es gibt auch eines, es gibt dieses Helfersyndrom. Auch da gibt es Grenzen. Es gibt Menschen, die wirklich meinen, sie müssen jedem helfen und da weit über ihre Grenzen gehen. Nein, der eine ist vielleicht für den Tierschutz zuständig, der andere arbeitet im Bereich Lebensschutz, der andere ist im Bereich Naturschutz. Wir können nicht alles machen. Auch da sind wir begrenzt. Aber wenn ich in einem Teilbereich im Kindergarten, Sie haben es ja vorhin so schön gesagt, dort das christliche Werteverständnis lebe, das die Nächstenliebe lebe, den Kindern das versuche zu vermitteln und beizubringen, dann habe ich eine unglaubliche wichtige Aufgabe. Da, wo Gott mich hingestellt hat, da kann ich wirken. Und auch Jesus hat Nähe und Distanz gelebt, er hat sich immer wieder zurückgezogen, hat die Verbindung zu Gott gesucht, zu seinem Vater, denn er wusste, nur wenn ich mich von Gott her wieder nähren lasse, mich wieder, ja, wie so ein Leitstern, mich auch nach ihm orientiere, nach seinem Willen mich ausrichte, dann kann ich auch den Nächsten wieder lieben. Weil was nützt es mir, wenn ich selber dann innerlich leergebrannt bin, wenn meine Quelle quasi schon erschöpft ist, fast ausgetrocknet ist, dann kann ich einem anderen nichts mehr geben. Mhm. Und wo mir der Unverständnis entgegenkommt, dann muss ich mich aus Selbstschutz eben wirklich abgrenzen. Ich muss lernen, Nein zu sagen. Ich muss lernen, auch für mich Tabuzeiten oder Tabuzonen einzurichten, damit ich von dieser Verwirrung, von dieser Zerstreuung und Ablenkung in eine Klarheit hineinkomme, in eine Ruhe hineinkomme, in den Frieden hineinkomme.
Vielleicht ist es hier auch hilfreich, oft offen und ehrlich über gewisse Dinge zu sprechen, offen und ehrlich Grenzen aufzuzeigen. Wenn jemand andauernd zu spät kommt, zu sagen, ja, das stört mich. Vielleicht ist es auch wichtig, diese Konfrontation. Also viele, genau, auch diesen Schritt zu wagen.
Genau, ein anderer ist ja kein Hellseher. Er überschreitet vielleicht unbewusst Grenzen. Wenn ich aber aufmerksam mache und sage, du bist jetzt schon in der 5. Verabredung um eine halbe Stunde zu spät gekommen. Ich fühle mich von dir nicht wertgeschätzt. Ich bitte dich, das zukünftig zu unterlassen. Mir tut es nicht gut. Und bitte, ich möchte es nicht. Dann wird es dem anderen bewusst. Erst dann kann er etwas ändern.
Und auch wir sind unserer Zeitgrenze angelangt. Ich glaube, Sie hätte noch einen Abschiedsgedanken vorbereitet. Ein Gebet, das uns vielleicht auch noch weiterhilft in diese Richtung.
Ja, also zum einen, wie ich vorhin schon gesagt habe, Schwester Faustina Kowalska mit der Barmherzigkeit, wo wir vier Fehler gemacht haben. Wir sind nun mal Menschen, wir sind begrenzte Menschen. Wir können wirklich sagen, Jesus, ich vertraue auf dich. Wir können zur Beichte gehen, auf die Barmherzigkeit Gottes dann vertrauen. Wir haben jemanden, der ganz unglaublich auch immer gebetet hat, die Menschen Gott hingehalten hat. Das ist die heilige Anna Schäfer, sie ist heute auch die Tagesheilige. Und die Gottesmutter als Leitstern, auch noch ganz wichtig. Ich möchte Ihnen allen gerne jetzt einen Segen zusprechen, Ausschnitte aus einem irischen Segen. Und dieser Segen lautet: Geh deinen Weg ruhig und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag. Steh mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht, aber gib dich selber nicht auf dabei. Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, wisse, dass Eitelkeit und Verbitterung dich erwarten, denn es wird immer größere und geringere Menschen geben als dich. Freu dich an deinen Erfolgen und Plänen, strebe wohl danach weiterzukommen, doch bleibe bescheiden. Sei du selber. Sei freundlich und sanft zu dir selbst. Du bist ein Kind der Schöpfung. Du hast ein Recht darauf, hier zu sein. Halte Frieden mit deiner eigenen Seele. Gott segne sie.
Danke Ihnen, Sonja Theresa Hoffmann. Das war heute das Lebenshilfethema: Grenzüberschreitungen, Grenzen setzen, Grenzen achten, damit Beziehung gelingt. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, danke schon fürs Dabeisein, fürs Einbringen und Zuhören. Das Gebet können Sie im Internet auf www.horeb.org herunterladen oder finden. Oder beim Hörerservice anrufen unter der 08328921110. Ja, auch auf der Website von Sonja Theresa Hoffmann, www.sonja-th-hoffmann.de. Auch das können Sie im Hörerservice erfragen. Können Sie auch ein bisschen schnuppern, ja, woher sie kommt, was ihr Dienst ist und kann Ihnen weiterhelfen. Gott mit Ihnen, liebe Hörer, Ihre Christine Hein-Mosbrucker.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.